Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht es mal wieder um das Thema Immobilien und wir haben den Markus Beford dabei. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke vielmals, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich sehr. Es war lang in der Wache, könnte man quasi sagen, aber gut Ding muss Weile haben und deswegen freue ich mich sehr auf die heutige Folge. Vielleicht starten wir erstmal mit einer kleinen Intro. Wer dich noch nicht kennt, das sollte man vielleicht tun. Aber falls das jemand doch noch nicht tut, dann magst du mal kurz ein, zwei Sachen über dich erzählen. Was machst du so? Wer bist du? Und was treibst du so?
Sehr gerne. Mein Name ist Markus Beford. Ich bin 48 Jahre alt, lebe in und komme aus Bielefeld. Ja, der Stadt, die es nicht gibt. Deshalb kann man auch keine guten Immobiliendeals hier machen. Also bleibt weg hier aus dieser Stadt. Ja, ich versuche dann immer mindestens auch eine Woche im Monat auf Mallorca zu sein, von dort aus zu arbeiten, so als kleiner Ausgleich zum tristen Ostwestfalen, das sonnige Mallorca. Ich habe klassisch mal begonnen mit einer Banklehre, war dann in verschiedenen Konzernen, Bertelsmann Telefonica unterwegs, habe mich selbstständig gemacht als Berater und bin eher durch Zufall in den Immobilienbereich geraten. Darüber können wir vielleicht gleich sprechen. Habe festgestellt, das rechnet sich und dann dort parallel zu meiner Beratungstätigkeit doch sehr, sehr deutlich skaliert, sodass ich vor jetzt 18 Jahren die erste Immobilie gekauft habe und seit, jetzt muss ich selber kurz rechnen, über 10 Jahren auf jeden Fall nichts anderes mehr tue, als Immobilien zu kaufen, zu entwickeln, zu behalten. Also zum einen für den Bestand, das Bestandsvolumen ist doch ordentlich angewachsen, habe aber parallel natürlich auch ein adäquates Immobilienhandelsgeschäft und gebe dieses Wissen auch in einem eingeschränkten zeitlichen Umfang sehr, sehr gerne im Rahmen von Coachings bei Immocation weiter.
Genau, die Kollegen hatten wir auch schon mal zu Gast oder zumindest den Geschäftsführer, den Alex, kann ich auch gut empfehlen, die Folge. Nun aber zu dir und dann springen wir am besten mal direkt ganz am Anfang der Geschichte. Du hast eben erzählt, du bist aus deiner Beratertätigkeit dann so nebenbei so ein bisschen da reingesprungen. Wie war es denn insgesamt? War das überhaupt das erste Mal auch, dass das Thema für dich Investieren dann irgendwie in Vorschein getreten ist? Und genau, wie kamst du am Ende dann dazu?
Also es war wirklich ein absoluter Zufall oder wie meine liebe Frau sagen würde, ein Wink des Universums. Das hat es geschickt eingefädelt, hat sich dann in dem Moment nur nicht so angefühlt. Also ich habe in Düsseldorf gearbeitet als Berater bei einer Firma im schönen Unterbilk Medienhafen. Wer das kennt, wirklich alles natürlich sehr, sehr nett. Und habe dort im Hotel gewohnt. Und das hat ja immer so drei Stadien. Ne? Wenn man immer sagt, ich bin in Düsseldorf, ich wohne im Hotel, ich arbeite da, dann sagen immer ganz viele so, oh geil, du wohnst in einer tollen Stadt im Hotel, kriegst alles gemacht und hast Service, mega. Ja, das ist auch am Anfang so. Irgendwann wird man das relativ schnell leid. Man kann keine Sachen da lassen. Ja, man hat kein richtiges Zuhause. Also war dann sehr schnell der Wunsch da. So eine möblierte Wohnung wäre schon ziemlich cool unter der Woche. Also ich habe ja immer noch in Bielefeld, beziehungsweise damals in der Nähe von Bielefeld gewohnt und bin eben gependelt. Habe mir möblierte Wohnungen angeguckt und das war damals wirklich Schrott. Also 2006. Ne? Es war wirklich Mist. Egal, was ich mir angeguckt habe, da stand Omas Mobiliar drin, so Hashtag Gelsenkirchener Barock. Ja, es gab in fast jeder Wohnung irgendwelche Wasserschäden oder Schimmel oder stinkige Treppenhäuser und war dann immer so, ja, das ist halt so. Ne? Entweder du nimmst das oder nimmst das nicht und auch nicht für wenig Geld. Ja, ich habe es nicht genommen und habe dann gedacht, dann mache ich aus der Not eine Tugend. Ich kaufe eine Wohnung, ich möbliere sie und wohne da und irgendwie, das wird schon kein Fehlinvestment an der Stelle sein. Habe auch eine schöne Wohnung gefunden, direkt gegenüber von meiner Hauptarbeit, eingerichtet, möbliert und war dann eigentlich wirklich sehr, sehr happy. Ich habe dann die erste Nacht darin geschlafen und morgens schön in meiner eigenen Espresso-Maschine meinen Espresso gemacht, bin rübergegangen zur Arbeit und am Eingang hat schon die Assistentin der Geschäftsleitung gesagt, so, Markus, der Chef wollte gleich nochmal mit dir sprechen. Ich so, ja, ja, klar. Bin dann später zu ihm gegangen. Und er sagt, ja, Markus, geht wieder um die Verlängerung deines Beratervertrages. Das waren immer 3 bzw. 6 Monatsverträge. Ne? Für alle, die mit Beratern zu tun haben, die kennen das. Man hat jetzt keinen jahrelangen Vertrag. Aber mein Projekt war ongoing. Also wir hatten auch schon zigmal verlängert. Da hatte ich jetzt überhaupt keine Bedenken und hatte eigentlich sogar vor, meinen Stundenlohn nochmal etwas neu zu verhandeln. Ja, und er sagte, du, den haben wir ja jetzt immer verlängert, diesmal leider nicht. Ne? Ist nicht gegen dich, ist kein Budget mehr da. Ja, wir haben also, ne, wir müssen irgendwie gucken und Berater, die müssen als erstes dran. Und heute ist, ich glaube, es war der 17. oder 18. des Monats und am 30. endet dein Beratervertrag. Ich so, na super. Eigene Wohnung, ja, erste Nacht drin geschlafen, möbliert, quasi neues Zeitalter und arbeitslos. Ja, also um meine Arbeit habe ich mir keine Gedanken gemacht, da hätte ich sofort was Neues bekommen können, nicht aber unbedingt in Düsseldorf. Ich hatte noch ein paar Optionen in Berlin und habe wirklich diese Wohnung als Last jetzt plötzlich betrachtet. Eben noch als neues Zuhause, jetzt Belastung. Ja, was habe ich gemacht? Abends sofort inseriert, also auch wenn wir von 2006 sprechen, ImmoScout gab es schon. Ja, also insofern habe ich die Wohnung inseriert, möbliert und hatte über Nacht unfassbar viele Anfragen. Meine Kalkulation für die Miete war relativ einfach, so das, was ich an Zinsbelastung für die Finanzierung hatte, plus die Hausgelder und dann irgendwie, ich glaube, 50 Euro obendrauf. Ne? Ich dachte so, Minus musste ja auch nicht machen. So, das war die Kalkulation. Und bin überrannt worden vor Anfragen. Ne? Und damals wusste ich aber schon eine Sache, hast du zu viel Nachfrage, bist du zu billig. Also habe ich die Wohnung wieder rausgenommen, habe Text geändert, Bilder geändert, Überschrift geändert, habe sie wieder inseriert, einfach zum Doppelten des Preises und hatte immer noch ein Dutzend Anfragen. Und ein Dutzend reicht ja. Ich habe sie also innerhalb von 3 Tagen zweimal inseriert, habe 4 Besichtigungen gemacht, hätte sie zweimal vermieten können, habe sie logischerweise nur einmal vermietet. Und in meiner Welt war jetzt alles eigentlich wieder ganz fein, dachte ich, so schlimm war es dann doch nicht. Gut, jetzt, ne, muss ich mich parallel um einen neuen Job kümmern oder neues Beratungsengagement. Aber ja, okay. So, es ging das Wochenende vorüber. Nächste Woche bin ich wieder angereist, habe die ganzen Sachen, die ich so gefühlt schon in die Wohnung gebracht habe, gedanklich wieder, ne, aus der Wohnung rausgeräumt, weil ich sie ja jetzt bald vermietet hatte. Und Anfang der Woche, ich gehe wieder in das Büro rein, schräg gegenüber. Der Chef läuft mir über Weg. Oh, Markus, gut, dass wir uns sehen. Wochenende, Budgetsitzung, Investorensitzung, neues Budget. Wir verlängern natürlich deinen Vertrag, ne? Läuft weiter. Ich so, ja, super. Sofort den Mieter angerufen. Ich so, ja, wir müssen das wieder aufheben, ne? Wir hatten den Vertrag schon unterschrieben und der Mieter, auf gar keinen Fall. Es gibt hier nur Schrott im Medienhafen und es ist die erste Wohnung, die wirklich richtig schön ist, die ich mir angeguckt habe, genau wie ich es mir vorstelle. Und den heben wir auf gar keinen Fall wieder auf den Mietvertrag. Ich will da wohnen. Ich konnte es ja nachvollziehen, ja, weil ich hatte ja das gleiche Erlebnis. Ja, was habe ich von da aus gemacht? Bin ins Hotel gezogen und habe die nächste Wohnung gekauft. Und weil ich immer schon gut rechnen konnte, also Excel war logischerweise meins, habe ich festgestellt, das rechnet sich echt mit diesem möblierten Wohnen, wenn du es einfach so ausstattest, einfach besser als alle anderen. Wir haben nicht von Luxus gesprochen, überhaupt nicht, aber sehr, sehr ordentlich, sehr sauber, modern. Und sonst gefühlt hatten, war möbliertes Wohnen immer nur, ich sage jetzt mal bewusst, Oma ist gestorben und wir lassen das da einfach alles drin stehen und vermieten das jetzt mal möbliert. So ungefähr hat sich das bei den anderen angefühlt. Ja, und so habe ich tatsächlich dann Wohnung um Wohnung um Wohnung gekauft. Hatte damals das Konzept, heute würde ich es anders machen. Ich bin in jede neue Wohnung, die ich gekauft und eingerichtet habe, selber eingezogen, habe noch so die letzten Details, ne? Dann was mich gestört hat, hier fehlt was, da fehlt was, hier lasse ich noch eine Steckdose machen. Also jede Wohnung war auch löffelfertig, nicht nur möbliert, sondern mit allem, ne? Handtücher, Bettwäsche, Löffel, alles dort drin und habe von da aus die nächste gekauft und wenn die nächste fertig war und ich quasi bereit war, jetzt in die nächste zu ziehen, habe ich diese vermietet. Also aus heutiger Sicht hätte ich sie auch steuerfrei nach kurzer Zeit so verkaufen können. Das wäre vielleicht noch optimaler gewesen. Habe ich aber nicht. Und so habe ich tatsächlich die ersten 12 Wohnungen dort gekauft. Erst quartalsweise und die Schlagzahl habe ich dann etwas erhöht.
Ist es dann auch immer schwerpunktmäßig bei dieser Strategie geblieben oder hat sich das irgendwann geändert? Und was war dann der Auslöser?
Ja, es hat sich tatsächlich geändert, weil meine Bank nicht mehr mitgespielt hat. Meine Bank hat mir immer gesagt, Markus, 80% finanzieren wir dir und Rest Eigenkapital und dann kannst du hier so viele Wohnungen kaufen, wie du möchtest. Jetzt habe ich zwar wirklich gut verdient und hatte auch was an der Seite und damals waren die Wohnungen in Düsseldorf bei weitem nicht so teuer wie heute, aber für jeden Kauf waren es halt doch irgendwie zwischen 20.000 und 40.000 Euro mit Möblierung und Nebenkosten und allem drum und dran und das konnte ich dann hochrechnen, irgendwann ist alle, ne? Das geht so nicht. Ja, mit der Bank gesprochen, was können wir tun? Und dann hat mir die Bank damals erklärt, mein Banker, ja, du mit diesen Wohnungen, ja, die berechnen wir eben auch anders. Wenn du jetzt mehr Familienhäuser kaufen würdest, das wäre anders. Ja, dann können wir das anders berechnen Und das ist dann Ertragswertverfahren und nicht mehr dieses normale Beleihungswertverfahren bei uns. Und wenn du dann was kaufst, was vielleicht schlecht vermietet ist und du es optimierst, das wäre ziemlich cool. Kam dann mit den ersten 3-4 Angeboten aus Düsseldorf. Das hat aber der Bank nicht so gut gefallen, weil natürlich das relativ normal vermietet war und die meine Mieten aus Sondervermietung, so nennt man das ja, das möblierte Vermieten, auch wenn es langfristig ist, die haben sie nicht anerkannt im Ertragswertverfahren. Die haben gesagt, nee, wir gucken mal so Mietspiegel ungefähr und rechnen das hoch und nee, passt nicht. Und deshalb habe ich mich dann in einen anderen Ort bewegt und zwar ins Sauerland, ins schöne Hema bei Iserlohn, werden die wenigsten kennen. Dort gibt es einen alten NATO-Standort, wo mir von dritter Seite ein Haus angeboten wurde, ein 6-Familienhaus. Und das zum Preis von einer Wohnung in Düsseldorf. Also ich war damals wirklich, ich war ja eher so Berater, ich war ja nicht Profi-Immobilieninvestor und dachte so, das ist toll, das ist ja super hier. Klar, anderer Standort war mir schon klar, A, B, C oder D-Klassifizierung habe ich mich nicht so drum gekümmert. Ich habe schon eine Mikroanalyse gemacht, ich bin durch diesen Standort gefahren, so 120 gleiche Mehrfamilienhäuser, vielleicht auch mehr, weniger, ne? Aber so wirklich groß. Und ich habe einfach geguckt, wie viele Klingel sind hier nicht beschriftet, wie viele Gardinen fehlen an den Fenstern, da gab es aber nicht viel. Also da war tatsächlich so alles grob vermietet. Und das fand ich gut und den Preis fand ich gut. Und damals war die Miete 3,50 Euro den Quadratmeter im Schnitt und ich habe so kurze Testanzeigen geschaltet und auch eine kleine Analyse gemacht, habe festgestellt, nee, 5,50 Euro kriegst du hier locker hin und habe dann tatsächlich dieses Haus gekauft, beziehungsweise ich wollte es kaufen, bin dann wieder zu meinem Banker gegangen, da sagt er, du, gut und schön, aber das ist zu billig, das ist zu wenig, wir können kein Mehrfamilienhaus hier für, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube 115.000 Euro oder sowas. Das ist zu wenig, das haut mir die Kreditabteilung um die Ohren. Kannst du da nicht noch eins kaufen? Ja, ich zum Makler, ich sage, ich muss noch eins kaufen. Oh, sagt er, zufällig, das Nachbarhaus ist auch zu verkaufen. Also ich habe es noch nicht mal hinterfragt, warum sind denn hier eigentlich so viele Häuser zu verkaufen? Hab dann 2 Häuser, also so ein Doppel-Mehrfamilienhaus gekauft für 230.000 Euro. Ja, und habe dann im Nachhinein, also die Bank hat es mir voll finanziert, zuzüglich Nebenkosten, 0 Euro Eigenkapital, also die Seite war schon mal richtig gut, da habe ich echt was gelernt. Wo ich aber dann auch was gelernt habe, ist natürlich bei der Art der Mieter. Manager, Interimsmanager, Berater, die möblierten, höherwertigen Wohnraum in Düsseldorf mieten, sind grundsätzlich etwas anders als jemand, der in einer ehemaligen NATO-Siedlung eher Hartz-IV-mäßig deine Wohnung anbietet. Ich durfte sehr, 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 sehr viel dort lernen. Ich habe aber so viel dort gelernt, dass ich den Standort über die Jahre massiv ausgebaut habe. Hatte dort in der Spitze knapp 100 Wohneinheiten und habe sie, glaube ich, sehr, sehr gut gemanagt und wirklich unglaublich viel auch gelernt mit Umgang mit Mietern. Die Bewertung von Ausreden, warum ist die Miete nicht da oder warum ist dieses oder jenes und wirklich auch keine Kompromisse zu machen, sondern immer zu sagen, wir haben hier ein geschäftliches Verhältnis und ne, wenn du dich dran hältst, ist gut, aber wenn nicht, dann gibt's auch sofort Konsequenzen. Habe auch verschiedene Gerichtsprozesse geführt, durfte da lernen, so wenn dein Beklagter nichts hat, dann kannst du dir auch Gerichtsprozesse sparen über Gelder, die du vielleicht zu bekommen hast und vieles, vieles, vieles mehr. Also ich habe dort wirklich viel gelernt, aber tatsächlich habe ich de facto aus diesem Standort auch einen Cash-Standort gemacht. Also auf dem Papier habe ich dort 25% Rendite erwirtschaftet. De facto waren es dann irgendwo 15 bis 18, weil ich auch viele Zahlungsausfälle dort hatte. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel gezeigt. So, und dann, wo ich schon mal halb auf dem Weg nach Bielefeld war, von Düsseldorf über Hema, jetzt sind wir geografisch nicht ganz so auf dem Weg nach Bielefeld, aber so ungefähr schon mal Richtung Osten unterwegs. Und dann habe ich eben natürlich auch die Lücke zu Bielefeld geschlossen und ich habe dann auch teilweise stundenweise angefangen, für die Firma in Berlin zu arbeiten. Das heißt, ich hatte jetzt einen neuen Auftrag auch in Berlin einmal die Woche und wo ich schon auf dem Weg dahin war, habe ich dann auch noch in Wolfsburg, Braunschweig, Magdeburg, Berlin selber, aber vor allem auch südlich von Berlin in Teltow-Fläming mir sehr viel angeschaut und dort eben sukzessive weiter zugekauft.
Waren das dann auch alles Wohnimmobilien und nach dem Schema, was du gerade beschrieben hast?
Sehr gute Frage. Es war erst sehr viele Wohnimmobilien, also auch in Bielefeld erst noch Wohnimmobilien, auch Braunschweig, Wolfsburg, Magdeburg, alles noch Wohnimmobilien. Aber in südlich von Berlin, da hatte sich eine Option ergeben. Ich war ja nun immer noch selbstständig. Und selbstständig bedeutet, du kriegst regelmäßig Post vom Finanzamt, die dir erklären, wie erfolgreich du bist und dass sie an deinem Erfolg gerne beteiligt werden im Sinne von Steuern. Das hat mich natürlich immer ein bisschen gestört. Ich habe geguckt, wie kann man das vielleicht optimieren. Und habe dann irgendwo gelesen, dass südlich von Berlin, nämlich im schönen Zossen, ein Standort ist, der Gewerbesteuer begünstigt ist. Das heißt, hier in Bielefeld habe ich damals, ich weiß es gar nicht mehr, Gewerbesteuerhebesatz, ich glaube 430 oder so etwas gehabt und in Zossen Gewerbesteuerhebesatz 200. Das heißt, effektiv habe ich mit meiner Kapitalgesellschaft in Bielefeld so rund 32% Steuern bezahlt und in Zossen 23%, 9% weniger. Das mal ein gewisser Gewinn. Da dachte ich, das musst du dir mal angucken. So, hab mir das schöne Zossen angeschaut. Mir war natürlich auch bewusst, ich kann hier nicht einfach sagen, ich habe hier einen Briefkasten oder so etwas. Das muss ja schon Hand und Fuß haben. Aber ich hatte ja auch in Berlin zu tun und dachte, wenn ich jetzt hier eine Immobilie kaufe, habe ich auch weiter zu tun und bin regelmäßig da, kann meine unternehmerischen Entscheidungen von dort treffen. Ja, und habe weit und breit in Zossen, ich wollte wirklich nur eigentlich erst anmieten, um mich dann von da aus weiterzuentwickeln. Es gab aber niemanden, der mir zu diesem Zeitpunkt, das war 2010, 2011, eine Fläche für Büro vermieten wollte. Es gab halt Wohnen, ja, es gab immer noch leider auch große Herausforderungen, wenn man so als Wessi in den Osten nach Brandenburg kam. Und das wollte einfach keiner. Das war komisch, nee, der will hier nicht wohnen, der will hier nur irgendwie, nein, das wollen wir nicht. Und deshalb habe ich dann ein Gebäude gekauft, und zwar gleich ein sehr, sehr großes, direkt am Marktplatz von Zossen. Rund 2000 Quadratmeter Gewerbefläche mit noch großem Grundstück hinten dran. Habe auch damals auch da wieder nicht so richtig gewusst, worauf ich mich einlasse, weil der Sanierungsstand war natürlich neue Bundesländer Stand 1960 so ungefähr. Und habe gedacht, da kann ja nicht nur ich sitzen, da können ja auch andere sitzen. Das muss ja noch mehr interessieren. Und das war mein erstes großes gewerbliches Objekt, was ich tatsächlich als Business Center auch entwickelt habe, sehr, sehr viele andere Firmen dort mit angesiedelt habe, also nicht von mir, sondern Mieter angesiedelt habe und ein Business Center aufgemacht habe. Unten flankiert von unten ein Bistro rein und damals noch ein größerer Laden. Inzwischen haben sich die Flächen nochmal geändert, Postzusteller und in eine Fläche kommt jetzt eine riesengroße Apotheke mit rein. Also ich habe das Objekt immer noch und das ist auch ein Standort, den ich wirklich lieb gewonnen habe. Von dem Innenstadtbereich, da bin ich schon sehr wesentlich vertreten. Also wenn es um Stadtentwicklung geht, da spreche ich schon auch mit der Stadt mit, weil mir eben dort viele Grundstücke und Möglichkeiten gehören. Und da habe ich aber das erste Mal festgestellt, Gewerbe, Wahnsinn. Ja, bei Wohnen bist du froh, wenn du deinen 6, 7, damals 8% da hast. Dann bist du echt happy und findest das richtig gut. Bei Gewerbe, 10, 11, 12%. Oder wie ich heute sage, möglich muss immer sein, langfristig bis 25% Rendite im gewerblichen Bereich. Also über 6 bis 8 Jahre Entwicklung. Und das kriegst du im wohnwirtschaftlichen Bereich ohne richtige Verrenkungen über Sondervermietung, Airbnb oder so etwas, was ja eher auch schon wieder gewerblichen Charakter hat. Das kriegst du im wohnwirtschaftlichen Bereich nicht hin, im gewerblichen Bereich schon. Und plötzlich hast du auch diese ganzen Herausforderungen nicht mehr, die ich alle aus HEMA kannte. Du kriegst einen Mieter vielleicht nicht raus, wenn der nicht zahlt und du hast irgendwie, du kannst gar nicht mit denen reden. Im Gewerbe, du redest mit Unternehmern, ja, von Unternehmer zu Unternehmer, der weiß, du machst ein Geschäft mit seiner Fläche und ermöglicht ihm ein Geschäft auf deiner Fläche. Das war wirklich, das war großartig und so habe ich meinen Fokus auf Gewerbe gelegt. Das hatte noch weitere Vorteile, nicht nur, dass ich also nicht nur in Brandenburg, sondern dann eben auch in meinen anderen Standorten habe ich gesagt, dann kaufe ich primär Gewerbefläche. Das war etwas komplizierter mit der Bank, aber alles andere war eigentlich viel, viel, viel einfacher und habe das komplette Portfolio die letzten 10 Jahre so umgebaut, dass inzwischen 80% des Portfolios reine gewerbliche Investments sind. Riesengroßer Vorteil, auch zu der Zeit 19, 20, 21, viele werden sich erinnern, wo man Schlange stehen musste für Besichtigungen, ja, und nur durch Glück und gute Connections was kaufen konnte. Während das im wohnwirtschaftlichen Bereich passiert ist, war es im gewerblichen Bereich so, da steht eine Halle, die steht auch schon seit 6 Monaten online. Du sprichst mit dem Makler und sagst, nächste Woche Donnerstag 17.30 Uhr, da hätte ich wohl Zeit, mir mal die Halle anzugucken. Und dann sagt der Makler, okay, dann bin ich da. Und du stehst da und hast keine Sammelbesichtigung, sondern der Makler hofiert dich, hat 2 Stunden Zeit und freut sich riesig, wenn du überhaupt ein Angebot abgibst, selbst wenn das nur 30% des Kaufpreises ausmacht und sagt, ja, dann müssen wir mal darüber irgendwie sprechen und diskutieren. Kannst nicht jedes kaufen, aber kannst halt doch sehr, sehr viele gut kaufen. Und das hat mir natürlich unglaublich gut gefallen.
An dieser Stelle wird es Zeit für einen kleinen Werbeeinschub. Denn während der Markus ganz schön gute Rendite mit seinen Immobilieninvestments macht, sind viele Leute mit ihren Rüster- und Rürup-Verträgen trotz staatlicher Zulage und möglichen Steuervorteilen unzufrieden. Schlechte Verzinsungen, wenig Flexibilität und bei Basisrenten auch eine fehlende Kündigungsmöglichkeit machen vielen Sparern zu schaffen. Dabei ist die Lösung simpel wie einfach. Durch Firmen wie unseren Werbepartner die ProLife GmbH aus Ingolstadt gibt es die Möglichkeit, den eigenen Vertrag kostenlos überprüfen zu lassen, dahingehend, ob ein Ausstieg möglich und sinnvoll ist. Das haben auch schon über 62.000 Kunden gemacht und ihr Kapital damit freigesetzt. Du kannst noch heute anfragen und die Finanzen wieder in die eigenen Hände nehmen. Geh dafür einfach auf investor-stories.de/ProLife und frag einfach mal kostenlos an. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Da ist natürlich auch deutlich mehr aktivere Arbeit drin, insbesondere wenn du es entwickelst. Hast du dich da selber reingefuchst, hast da viel mit Outsourcing gearbeitet oder sag ich mal, wie erkennst du überhaupt das Entwicklungspotenzial? Weil hätte ja sein können, gerade jetzt bei so einem Gewerbesteueroase, dass da halt auch keine Firma so wirklich hinziehen möchte. Das ist ja auch, also wie hast du die da überhaupt hingekriegt sozusagen oder wie hast du das Potenzial dafür dann auch in den anderen Orten erkannt?
Also es ist wirklich komplett anders. Zum Beispiel bei Immocation mache ich auch ein komplettes Webinar, wo ich nur über 2 Stunden über die Unterschiede zwischen Wohnen und Gewerbe spreche im rechtlichen Rahmen, ja, und was überhaupt zu bedenken ist, was es aber auch für Optionen gibt. Also der Unterschied ist eklatant. In meiner Welt viel, viel mehr Vorteile, aber die muss man eben auch alle kennen und man kann eben auch extrem überrascht werden, wenn man diese Vorteile nicht kennt und nicht umsetzt. Zu dem Potenzial der Projektentwicklung, das habe ich damals tatsächlich schon genauso gemacht wie im Grunde genommen intuitiv bei meiner ersten Wohnung. Ich habe Anzeigen geschaltet. Ich habe Anzeigen geschaltet vor dem Kauf und geschaut, habe ich hier überhaupt das Potenzial? Meldet sich hier überhaupt irgendjemand? Und das war immer der Fall. Also ich habe natürlich auch Objekte gehabt, wo sich kein Mensch gemeldet hat. Und dann habe ich einfach den Preis so weit runterverhandelt, dass ich gedacht habe, im Zweifelsfall vermiete ich die Fläche für 1 Euro als Lager. Da werde ich schon jemanden finden und es rechnet sich immer noch, weil der Kaufpreis dann so günstig war. Aber ansonsten hatte ich da ein sehr, sehr schnelles Gefühl dafür. Habe ich hier Nachfrage? In Zossen war es tatsächlich so, heute, wenn man googelt Gewerbesteueroase und Co., da findet man schon einiges. Und es gibt ja auch in jeder, also es gibt noch Grünwald bei München, es gibt Leverkusen, es gibt, letztens hat mir noch jemand irgendeine kleine Gemeinde, also ein Dorf gesagt, mit auch Hebesatz 200. Zossen hat inzwischen ganz leicht angezogen auf 270. Ja, das, also da, heute findest du da relativ viel drüber. Damals hast du nichts darüber gefunden. Ich habe wirklich wahnsinnig viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe es einfach vielen Leuten erzählt. Ich habe mich ja im unternehmerischen Umfeld bewegt und ich habe es vielen Leuten erzählt, dass ich jetzt ganz legal viel weniger Steuern bezahle. Und erst haben alle eigentlich immer so gesagt, das kann nicht legal sein. Ich so, doch, wenn du da sitzt, also es ist nicht legal mit einem Briefkasten und so, das funktioniert nicht. Ja? Aber wenn du da legal sitzt und wenn du auch einen Grund hast und wenn du jetzt nicht gerade in München bist und sagst, ich komme zwar nie im Leben nach Zossen, aber ich habe da mal eine Firma, ja, das geht nicht, aber wenn du sagst, du, 4-mal im Jahr mache ich da meine Gesellschafterversammlung und habe auch vielleicht einen Essensbeleg und einen Tankbeleg und so etwas, dann funktioniert das. Und so hatte ich einen steten Zustrom an Anfragen. Habe dann natürlich auch bei ImmoScout immer Inserate gehabt. Und ich brauchte ja auch nicht das ganze Objekt von jetzt auf gleich voll zu haben. Also damals, ich habe da unzählige Fotos auch von, verschiedene Etagen waren wirklich nicht nutzbar. Und ich erzähle heute sehr gerne, meine Mieter wissen das auch alles, teilweise zwar erst im Nachhinein, ich habe da Räume vermietet, die waren eigentlich gar nicht vermietbar. Also grundsätzlich schon, aber die entsprachen nicht dem Renommee, das eine Firma haben will, was dann dort sitzt. Also die waren dann wirklich Sanierungsstand 1960. Und ich habe dann erst sukzessive, wenn ich genug Firmen hatte Und der Cashflow funktionierte aus diesen ganzen Firmen. Gesagt, jetzt habe ich wieder genug Geld, um die linke Seite von dem Flur rechts im Erdgeschoss zu machen. Und dann irgendwann die linke Seite. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Und so habe ich ganz sukzessive durchs Haus durch aus dem Cashflow renoviert, dadurch natürlich auch sehr schön steueroptimiert, ohne damals schon den Fokus darauf zu haben. Das Ganze geschafft, weil alles, was reinkam, habe ich quasi wieder ausgegeben. Ich war ja auch auf die Mieteinnahmen nicht angewiesen. Ja, und habe dieses Objekt, also allein dieses Objekt, um es jetzt mal mit Zahlen zu hinterlegen, das Ursprungsinvestment bei diesem Objekt mit allem drum und dran sind 200.000 Euro. Und es ist echt ein großes Objekt. Alles, was danach kam, alles, habe ich aus dem Cashflow investiert. Es gibt eine einzige Ausnahme. Ich habe dann noch unter einen Teil des Gebäudes vor einigen Jahren eine Tiefgarage drunter gebaut. Da gab es zwar schon Keller, aber ich habe nochmal ausgeschachtet und eine Tiefgarage mit 15 Plätzen drunter gebaut und habe parallel Fassade und Dach renoviert. Und das war eine gute sechsstellige Summe, die ich gerade nicht auf dem Konto hatte, die ich aber innerhalb von 3 Jahren bei der Bank zurückgezahlt habe. Würde ich heute auch anders machen, aber habe ich halt damals gemacht, weil das Objekt in meiner Welt immer irgendwie den Cashflow gebracht hat und ich den auch reinvestieren wollte. Also ich habe mit 200.000 Euro und quasi null Einnahmen angefangen und das Objekt ist heute eintaxiert. Ich habe es schon einmal jetzt intern in meinen Firmen verkauft mit einem Wert von 3 Millionen Euro und bringt aktuell eine Netto-Kaltmiete immer noch von 250.000 Euro im Jahr. Wenn jetzt die Apotheke nächstes Jahr mit drin ist, dann sprengen wir die 300.000 Euro Netto-Kaltmieten-Marke dort. Und das ist die Magie nicht nur von Immobilien, sondern insbesondere auch von Gewerbeimmobilien.
Gewerbe ist ja auch sehr unterschiedlich. Also von der Lagerhalle über einen Supermarkt, über halt eine Büroimmobilie. Bist du da prinzipiell für alles offen oder hast du da auch gesagt, okay, ja, von, keine Ahnung, Lagerhallen lasse ich eher die Finger oder die finde ich besonders gut, keine Ahnung.
Es gibt unglaublich viel an Gewerbe und deutlich mehr, als einem spontan einfallen würde. Man denkt natürlich an solche Bürohäuser, man denkt an Lager oder Storage, wie das ja neudeutsch alles heißt. Man denkt auch an Restaurants, Ladenflächen und so etwas, aber es ist ja viel umfangreicher. Du kannst auch Kindergärten, Kraftwerke, Veranstaltungshallen, ne? Also es gibt unfassbar viel, was im gewerblichen Bereich ist und ich würde immer empfehlen, nicht unbedingt offen für komplett alles zu sein. Ich bin zwar offen für jede Idee, um sie zu prüfen. Ich mache es aber mehr von dem Mieter und der Verwendung abhängig. Was ich immer probiere, ist bei meinen Investments keinen Single Tenant zu haben. Also nicht einen, der riesig was anmietet. Das möchte ich nicht. Ich möchte noch nicht einmal einen haben, der mehr als 30% eines Objektes anmietet. Wenn dem so ist, habe ich spezielle Sicherungsmaßnahmen, der nicht nur mit einer erhöhten Kaution, sondern eben auch mit anderen Dingen noch, dass falls mir der ausfällt, dass ich ihn zumindest sehr schnell rausbekomme und auch ein sehr gutes Druckmittel dort an der Stelle habe. Ich mache keine Investments, wo ich Mieter habe, die eine größere Rechtsabteilung haben, als die Kanzlei, mit der ich manchmal zusammenarbeite, groß ist. Und die hat so 8, 9 Anwälte, sprich also die Aldi, Adidas und Co. dieser Welt. Sowas mache ich nicht. Die könnten zufällig mal dabei sein, ja, aber wenn ich jetzt mal klassischerweise, habe ich letztens noch geprüft, unten großer Aldi-Markt, oben 12 Wohnungen. Und unten der Aldi-Markt ist natürlich die Cashflow-Größe. Oben ist sogar sozialer Wohnungsbau in der Nachbindung noch, ne, unten, das bringt das Cashflow. Und da muss ich einfach damit rechnen, dass bei einer Verlängerung Aldi kommt und sagt, dann ziehen wir eben aus, ne? Da sind die ja relativ locker. Und wenn du da nicht einen Plan B hast, und den habe ich eben da geprüft und nicht gefunden für dieses Geld, was Aldi aktuell zahlt, dann mache ich das nicht. Weil dann kann ich intern nur damit kalkulieren, was würde ich langfristig mal kriegen auf der Fläche. Und dafür habe ich es halt im Kaufpreis in diesem Fall mal nicht bekommen. Und deshalb möchte ich auch allen empfehlen, diese schönen Rechnungen, ja, wenn dir dann Aldi-Markt 20 Euro zahlt oder ich habe hier auch in Bielefeld in der Innenstadt kriege ich manchmal Angebote, oben wohnen, ne, die zahlen alle so 8 bis 10 Euro und unten gibt's Läden, die zahlen teilweise 100 bis 150 Euro den Quadratmeter in der Innenstadt von Bielefeld. Oder also es gibt hier auch ein ECE-Shopping-Center, da muss man teilweise bis zu 300 Euro den Quadratmeter bezahlen. Das ist aber etwas, was in meiner Welt, und Vorsicht, Meinung, nicht Wissen, sondern Meinung, in meiner Welt nicht absolut langfristig funktionieren wird, weil wir wissen alle, wo sich Innenstädte hin entwickeln und wo sich Online-Geschäft hin entwickelt. Und deshalb glaube ich nicht, dass du langfristig diese Mieten erzielen kannst. Und von so etwas lasse ich ganz gezielt die Finger.
Verstehe. Jetzt kostet das natürlich auch alles Geld, diese ganzen Sachen zu machen, anzukaufen, die Umbau zu finanzieren. Du hast jetzt am Anfang gesagt, musst du so 80% konntest du da von den Wohnungen finanzieren, dann für die Mehrfamilienhäuser hat die Bank dann auf 100 gemacht. Wie war es bei den Gewerbeimmobilien? Und auch das geht wahrscheinlich nicht bis in die Unendlichkeit weiter. Wie kamst du an deine Eigenkapitalgrenzen und wie hast du sie im Zweifelsfalle gelöst, diese Problematiken?
Ja, ich komme fast bei jeder Immobilie wieder dran an diese Diskussion. Und jetzt gebe ich wirklich mal ganz, ganz vertieftes Wissen. Also alle, die das interessiert, Stift zur Hand, weil das ist, das kriegt ihr sonst, glaube ich, nirgendwo. Ich erkläre euch mal, wie Banken Gewerbeimmobilien bewerten. Da geht es nämlich nicht um die Steine, die verwendet wurden und auch nicht um das klassische Ertragswertverfahren, sondern um eine sehr, sehr einfache Formel, wenn man sie denn weiß. Sie ist nicht komplett, aber es kommt vom Ergebnis her, kommt genau das raus, wie Banken kalkulieren. Höhe des Mietertrages mal Laufzeit der Mietverträge im Haus plus Bodenwert minus Kosten der Nachnutzung. Also Aldi zieht aus, ne? Was muss ich tun, muss ich was umbauen oder ähnliches, um überhaupt wieder vermieten zu können. Und wenn wir das jetzt mal in eine leere Immobilie einsetzen, da kann man es am plastischsten machen. Ja, du kaufst eine leere Halle, 500.000 Euro möchtest du gerne kaufen und die ist leer und du möchtest die entwickeln. Jetzt kommt die Bank und sagt, ja, aber die ist leer. Wir setzen das mal in die Formel ein, Höhe des Mietertrags, null. Laufzeit der Mietverträge, null. Also 0 mal 0, das ist noch nicht so schwer. Plus Bodenwert, sagen wir jetzt einfach mal 100.000 Euro ist der Bodenwert. Minus Kosten der Nachnutzung und um es jetzt ganz leicht zu machen, wir behaupten jetzt mal, die Bank würde sagen, 100.000 Euro musst du in das Ding reinstecken, sonst kriegst du keinen neuen Mieter. Und dann kommt am Ende eine 0 raus. Und dann ist dieses Objekt für die Bank 0 Euro wert. Du brauchst aber 500.000 plus Nebenkosten. Und dann hast du eine große Diskrepanz. Jetzt ist es nicht so, dass die Bank dann generell sagt, du kriegst null von mir. Aber die Bank sagt in solchen Fällen tatsächlich, ja, so 150.000, 200.000 können wir uns vorstellen, aber mehr nicht. Und dann hast du so ein kleines Gap. Ne? Kurzer Blick aufs Konto, links gucken, rechts gucken. Und da gab es eben natürlich viele Jahre in meiner Karriere, wo ich so viel links und rechts gucken konnte, wie ich wollte auf die Konten. Da war nichts drauf. Da war Cashflow gut, aber EK, also nicht in der Höhe, ne? Das ging überhaupt nicht. Und so habe ich damals schon das Konzept einer Zielfinanzierung entwickelt. Und das geht auch heute noch. Das bedeutet, ich habe der Bank einen genauen Businessplan gemacht und gesagt, ich entwickle das Objekt folgendermaßen. Ich stecke das und das rein, ich bekomme die und die Mieten mit den und den Laufzeiten und danach hat das so und so viel Euro Ertrag. Wir bleiben mal bei dem Beispiel mit 500.000. Da würde ich zum Beispiel sagen, ich schaffe es, dieses Objekt auf 50.000 Euro Netto-Kaltmiete zu erwirtschaften und werde im normalerweise auch neue 10-Jahres-Verträge abschließen. Wir setzen das mal in die Formel ein, ne, und plötzlich haben wir 50.000 Euro mal 10 Jahre gleich 500.000 plus Bodenwert minus Nachnutzung. Das hob sich ja gegeneinander auf, die 100.000. Und plötzlich sagt die Bank, ja, in dem Fall ist das 500.000 wert. Aber den Fall haben wir ja nicht. Und jetzt kam diese Idee, okay, wir brauchen eine Zusatzsicherheit für die Zwischenzeit. Und diese Zusatzsicherheit, die kannst du entweder, also das Einfachste ist natürlich, du hast doch Geld, ja, und du steckst es nicht in das Objekt, sondern du legst es als Zusatzsicherheit auf ein Konto. Und sobald du die 50.000 Euro erreicht hast an Miete, gibt die Bank die wieder frei, was den großen Vorteil hast, du kannst das nächste Objekt damit kaufen. Alternative 2, du hast vielleicht irgendwo noch ein Objekt, was du gut entwickelt hast. Da hat mir zum Beispiel das Objekt in Zossen natürlich extrem weitergeholfen. Auch wenn ich dort nicht weiter finanziert habe, habe ich die Bank da hier und da ins Grundbuch reingelassen, weil sie ja die Werte erkannt hat und habe das als Zusatzsicherheit angeboten. Ebenso lange, bis ich hier die Ziele erreichen konnte und dann wurde die Zusatzsicherheit wieder freigegeben. Gibt aber noch eine Variante 3. Die Sicherheit muss nicht dir gehören. Die kann auch irgendjemand anders gehören. Irgendjemand anders, der eine Grundschuld, ein Aktiendepot, Geld oder sonstiges rumliegen hat und bereit ist, es dir zu leihen. Vielleicht auch entgeltlich. Und auch da kann man hochrechnen. Man kann ja, also ich habe eine Zeit lang auch sogar meine Eltern dankenswerterweise mit einbinden können, die mir eine Grundschuld zur Verfügung gestellt haben, die aber Zinsen dafür bekommen haben, für diese Grundschuld. Im Nachhinein für meine Eltern generell also ein gutes Konzept. Sie haben Zinsen auf etwas bekommen, für das sie keinen Aufwand hatten. weil sie haben ja noch nicht mal Geld investiert. Auf der anderen Seite natürlich ein Risiko. Meine Eltern haben mir vertraut, zu Recht, wie sich rausgestellt hat. Aber das Vertrauensverhältnis muss natürlich da auch passen. So, und das ist eins von vielen Konzepten, wie man so etwas machen kann. Ich sage mal ganz, ganz ausdrücklich, Eigenkapital ist niemals eine begrenzende Größe. Niemals. Wer sagt, es scheitert irgendetwas am Eigenkapital oder an der Höhe der Finanzierung, der hat diese Dinge nicht durchdacht. Jetzt mache ich mal einen kurzen Loop. Deshalb habe ich die Dinge auch aufgeschrieben. Ja, nicht nur diese, sondern zig andere. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist jetzt seit wenigen Wochen am Markt, ist auch dankenswerterweise, danke an alle Käufer, ein Bestseller geworden. Und ist es immer noch, 10x für Immobilieninvestoren. Ja, und da gibt es drei große Kapitel zu Akquise. Wie habe ich einen fortlaufenden Akquisestrom, möglichst ohne mich selber einzubinden. Kapitel 2, Finanzierung, Eigenkapital. Warum ist Eigenkapital kein Thema? Wie finanziere ich so pfiffig und vielleicht noch mit einer Überrendite? Also wie hebel ich das Ganze? Und Kapitel 3, Organisation, Verwaltung. Wie mache ich alles ohne mich selber? Also wie schaffe ich auch diesen Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer zum Investor und arbeite höchstens noch am und nicht mehr im Unternehmen? Und das sind alles Dinge, die ich selber teilweise sehr schmerzlich lernen durfte, die ich natürlich dann auf eine gewisse Art und Weise perfektioniert habe und wo ich heute sage, das ist so wertvoll, das spiegeln mir ja auch meine Teilnehmer im Coaching. Und ich habe es schon so oft erzählt, auch meinen Teilnehmern, dass ich gedacht habe, ich mache es mir jetzt ganz einfach, ich schreibe es auf und kann jetzt immer sagen, wenn mich jemand fragt, es gibt da ein Buch, da kannst du es nachlesen.
Den Link dazu, den findet man auch in den Shownotes, da ist es verlinkt, also einfach draufklicken, dann kommt ihr zu Amazon und Kollegen und könnt das da kaufen, aber natürlich auch überall sonst. Ja, sehr, sehr cool. Vielleicht dann direkt mal nochmal hinterher gefragt. Hast du in der Regel dann auch einen Handel dieser Immobilien, also dass du sie nach der Entwicklung wieder weiterverkaufst, oder hältst du deine Immobilien in der Regelung als Buy-and-Hold-Cashflow-Objekte, bis sie dann halt Ertrag und lässt sie sich selber abzahlen sozusagen?
Ja, absolut berechtigte Frage. Und ich liebe persönlich den Spruch, ich sammle Cashflow und nicht Quadratmeter. Das heißt, der Cashflow einer Immobilie ist mir super, super wichtig. Nicht um jeden Preis eben irgendwelche Quadratmeter. Und wenn der Cashflow passt, habe ich keinen Grund, das abzugeben. Es gibt aber parallel ein sehr umfangreiches Immobilienhandelsgeschäft. Weil du natürlich an zig Sachen vorbeikommst, wo du sagst, ich sehe hier Potenzial. Ja, also wenn man das optimieren, aufteilen würde oder ähnliches, dann sehe ich hier großes Potenzial, das innerhalb sehr kurzer Zeit, zwischen 3 Monaten und 3 Jahren, weiter zu verkaufen. Und das Geld lasse ich ja nicht liegen. Ich habe da aber eine eigene Variante für. Ich mache das dann nicht selber. Ich mache das über Akquisiteure und ein Team. Ich stelle halt Wissen und Sicherheiten und Finanzierung dort zur Verfügung und partizipiere dann am Weiterverkauf. Aber alles, was ich selber ankaufe für den Bestand und auch jedes Handelsobjekt, habe ich immer erst den Finger drauf bis zum Schluss, um dann zu sagen, ist okay, geht doch in den Handel, kommt nicht in den Bestand mit rein. Manchmal entscheide ich es auch noch ganz spontan um. Das ist meine Entscheidung. Und ich habe Objekte. Ich kann dir ganz aktuell eins sagen. Da schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Ich habe es aber für eine mich dann entschieden. Ich habe hier in Bielefeld im Stadtteil Brake, wie sagt der Makler so schön, Potenziallage, so wollen wir es mal sagen. Ja. Habe ich etwas gekauft, ein 15-Familienhaus, super gut verhandelt über diese Art und Weise, wie ich auch eben meinen Akquise-Flow habe, runter von ursprünglich 1,4 Millionen auf 900.000 Euro verhandelt. Dafür war das ein sehr guter Einkauf, aber super im Underrent, auch das Objekt. So, im Kaufprozess, in der Abwicklung haben schon ein paar Mieter gekündigt. Ich habe ein paar andere Optimierungen durchgeführt. Ich habe jetzt ein bisschen was investiert in einige Wohnungen, die frei geworden sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe aktuell ist der GIG, also Gesamtinvestitionskosten, bei 1,2 Millionen Euro. Und ich habe die Miete jetzt schon auf 120.000 Euro im Jahr optimiert. Das Objekt hat Potenzial und es entwickelt sich schneller als gedacht, weil tatsächlich mehr Mieter kündigen. Das liegt jetzt nicht an mir und meinen Sofagesprächen. Manchmal hast du eben Glück. Ich habe auch Objekte, da hat bis heute keiner gekündigt, weil die Mieten bei 3,50 Euro sind und du nicht für Geld und gute Worte gehen die da raus, weil die Alternative 10 Euro sind, die sie woanders bezahlen müssen. Und das ist zum Beispiel ein Objekt, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich das aufteile, das 15er, und verkaufe das ab. Mein Gig sind 1,2 Millionen. Das könnte ich ja mit einer Rendite von 5%, vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwie, aber ne, sagen wir mal 5-6% abverkaufen, also locker 2 Millionen erzielen. Da brauche ich nur eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, die ich sowieso immer mache, da passiert ja erstmal nichts. Dann muss ich es aufteilen, in die Grundbücher habe ich vielleicht 20.000 Euro Kosten, wenn es hochkommt, und dann kann es abverkauft werden. In diesem Fall, schön, sind sogar drei Hausnummern, das heißt, ich habe gar nicht das Risiko, in einer WEG zu verbleiben, sondern könnte immer sagen, wir verkaufen erstmal die eine Hausnummer, dann die zweite, dann die dritte. Und würde 800.000 Euro damit verdienen, mit einem Objekt, was ich im Dezember letzten Jahres angekauft habe. Und wenn ich das jetzt durchziehen würde, wäre das vorsichtig, also bis Mitte nächsten Jahres auf jeden Fall. Vielleicht auch bis Ende des Jahres, aber sagen wir mal ruhig bis Mitte nächsten Jahres, anderthalb Jahre im Bestand, 800.000 Euro verdient. Da kann man schon mal drüber nachdenken. Ja? Wenn du jetzt aber den Umkehrschluss ziehst, ohne jetzt jede Zahl offen zu legen, ich habe aktuell schon rund 50.000 Euro Liquiditätsüberschuss im Jahr mit diesem Objekt. Und es hat Potenzial auf 70.000, 80.000 locker Überschuss. Ich muss noch ein bisschen was investieren. Das könnte ich mir jetzt aber bestimmt im Rahmen einer Nachfinanzierung holen. Ich bin immer noch variabel finanziert bei diesem Objekt, einfach um mir theoretisch auch alle Varianten offen zu halten, aber eben auch, um diese Nachfinanzierung zu machen. Und wenn ich jetzt weiter investiere, hole mir dann alles, was ich reingesteckt habe, was vielleicht in Spitze mal 1,4 Millionen werden, weil ich auch noch die Heizung und ein bisschen was an der Fassade machen würde, hole ich mir die von der Bank. Und wenn ich einen Strich drunter ziehe, optimiere das Ding, habe ich Minimum 60.000 Euro im Jahr, wahrscheinlich etwas mehr Liquiditätsüberschuss. Das sind 5.000 Euro im Monat. Da kann sich jetzt mal jeder zurücklehnen und sagen, 5.000 Euro im Monat, passives Einkommen in Anführungsstrichen. Ne? Weil du musst ja immer noch irgendwie was tun, aber das habe ich sehr, sehr gut organisiert über VAs, also virtuelle Assistenzen und Automatismen. Also da muss ich wirklich ganz wenig dran tun. Vielleicht eine Stunde im Jahr mich mit diesem Objekt beschäftigen. Ja, warum soll ich das denn verkaufen? Natürlich, 800.000, damit könnte ich jetzt wieder wahnsinnig was anderes machen. Aber ja, wenn du jetzt schon mein Buch gelesen hättest, dann wüsstest du aus Kapitel 2, Eigenkapital ist keine begrenzende Größe. Das kann ich mir zur Not woanders herholen. Zur Not auch zwischendurch von der Bank als Zusatzsicherheit. Und ich werde doch immer, immer besser bei der Bank. Meine Haushaltsrechnung, meine Bilanzen werden doch immer, immer besser. Verkaufen kann ich nur einmal. Ich kann es doch auch behalten. Und jetzt kommt noch mal so ein kleiner steuerlicher Hashtag, weil ich auch super, super ja, penibel mit Steuern bin, nachdem das Finanzamt mich da einmal richtig belehrt hat, so wollen wir es mal nennen, im Rahmen einer Betriebsprüfung. Viele Jahre her ist Steuern Chefsache und ich bin da wirklich, ich glaube, großer Spezialist geworden. Ich bin kein Steuerberater, aber Steuerliebhaber und im Immobilienbereich, glaube ich, weiß ich mehr als 99% der Steuerberater. Und dies hier wäre jetzt ein ganz einfacher Hack. Ja, ich entwickle das Objekt weiter, ich habe es in der Kapitalgesellschaft und nach mehr als 6 Jahren, also im 7. Jahr, wenn ich mir dann überlegen würde, abzuverkaufen und es doch zu realisieren, könnte ich über die sogenannte 6b-Rücklage die gesamten Gewinne erst einmal nicht versteuern, sondern könnte sie steuerfrei in der Bilanz in die Rücklage stellen, müsste sie dann aber innerhalb von 3 Jahren auch wieder in ein neues Objekt investieren. Das wird mir jetzt nicht so schwer fallen.
Spannend, spannend. Da kann man bestimmt viel aus deinem Buch und noch mitnehmen. Ich glaube, auch dieses Gespräch könnten wir noch in alle Ewigkeit fortsetzen. Du hast viel Spannendes zu berichten. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Aber wir müssen ja auf jeden Fall noch zu meinen Standardfragen kommen. Wir haben jetzt viel über Immobilien geredet. Hast du eigentlich auch noch andere Anlagen oder ist schon Immobilien eins, also ist dein Schwerpunkt absolut, ganz klar, aber machst du auch noch ein bisschen Aktien, vielleicht kannst du so Pi mal Daumen so in Prozent dein Gesamtportfolio, wie viel hast du vielleicht in Wohnimmobilien oder so Buy and Hold, wie viel machst du so ein bisschen Trading vielleicht, hast du noch ein paar Aktien, genau, einfach so einen Überblick.
Gerne. Also so nach Kiyosaki bin ich ja im Quadranten U, Unternehmer. Da würde es sich schon verbieten, einfach jetzt zu sagen, 100% Immobilienunternehmer. Das geht ja auch überhaupt nicht. Das bedeutet, bei Immobilien habe ich auch so eine Mehrteilung. Ich habe meinen eigenen Bestand, ich habe den Handel. Ich habe aber auch diverse Unternehmensbeteiligungen, aber im Immobilienbereich wiederum. Also da spielt sich eben grundsätzlich alles ab. Ich mache super gerne Aktieninvestments, abgesehen davon, dass ich fast jede Immobilie nicht in Darlehen tilge, sondern in ETF-Sparpläne. Dadurch natürlich ein entsprechendes Aktienportfolio auch über die letzten 20 Jahre aufgebaut habe, was sich immer noch weiter steigert, ist das ein wesentlicher Anteil. Ich mache mal einen Mini-Loop, weil mir der immer so, da geht mir immer das Herz auf. Diese ersten Wohnungen in Düsseldorf, die ich gekauft habe, ich bin meinem Banker von damals sehr dankbar, obwohl er natürlich an sich für sich ein geiles Geschäft gemacht hat, aber am Ende des Tages auch für mich. Der hat gesagt, zahl das doch nicht in den Kredit, sondern ich habe hier einen tollen Uni-Investment-Aktienfonds mit Ausgabeaufschlag, anders gab es die damals nicht. Und dann tilgst du da rein und dann entwickelt sich das super. Ich fand die Idee super geil, ich habe es gemacht. Und trotz aller Kosten, die der hatte, hat er sich mega entwickelt. Und obwohl ich diese Wohnungen alle schon verkauft habe nach mehr als 10 Jahren, weil Wohnungen einfach nicht mehr so in mein Portfolio passen, habe ich die Depots behalten und habe sie in meiner Vermögensübersicht umbenannt in den damaligen Straßennamen von der Wohnung. Das heißt, in meiner Vermögensübersicht gibt es die Objekte noch. Und es gibt tatsächlich dort Depots, die schon mehr, also obwohl ich sie nicht mehr anspare inzwischen, aber durch die Entwicklung, die einen höheren Wert haben als der damalige Kaufpreis der Wohnung, obwohl ich sie ja nur zu rund 25-30% getilgt hatte. Also das ist auch so die Macht der Aktien. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen, und dann habe ich einen dritten Bereich, ich beteilige mich nicht nur an Immobilien, sondern ich vergebe tatsächlich auch dann Kredite für Projektfinanzierung, ja, im weitesten Sinne ist das natürlich auch Immobilien, aber grundsätzlich ist das für mich eher so eine Art unternehmerischer Beteiligung. Und dort generiere ich natürlich auch schöne Zinserträge. Wenn man es in Prozenten ausdrückt, dann sind sicherlich trotzdem rund 60-65% Immobilien und direkte Unternehmensbeteiligung mit Immobilien. Ist aber auch sehr, sehr valide, so rund 25% Aktien. Ich liebe auch persönlich, ich mache es jeden Freitag, ja, das Optionsgeschäft auf verschiedene Aktien, auf meine Tesla und Nvidia und Apple, mit denen ich da so ein bisschen hin und her switche und auch da wirklich gute Gewinne mit minimalem Zeiteinsatz im Jahr habe. Ist auch wie so ein Hobby, würde ich fast sagen. Und dann bleibt eben noch dieser Teil des Zins- und Darlehensgeschäftes mit dran. Und das ist so mein ganzes Portfolio, was ich habe.
Sehr gut. Dann direkt nochmal nachgefragt. Also du bei Optionen, das ist also eine Income-Strategie oder ist das schon eher mehr so eine Trading-Optionsstrategie?
Ist komplettes Trading, das heißt, ich verkaufe Calls und Puts und habe eine Vereinnahmung der Optionsprämie. Und im Zweifelsfall muss ich halt, also ich mache nur Covered-Calls, das heißt, wenn die Puts ausgelöst werden, dann kriege ich den Bestand eingebucht, dann kann ich neben den nächsten Puts, die ich verkaufe, Calls verkaufen, weil ich ja welche im Bestand habe, kann also beide Seiten die Geschäfte machen. Irgendwann werden die Calls vielleicht auch wieder ausgelöst. Aber auch dort schaffe ich von der Rendite her eigentlich immer im Jahr zwischen 20-25% auf das eingesetzte Geld.
Ja, klassische Income-Strategie hatten wir tatsächlich auch mal eine Folge zu gemacht, kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Und dann natürlich spannender Punkt, du hast also quasi deine Depots beliehen sozusagen und auch quasi in die Reihen getilgt. Das macht ja auch nicht jede Bank standardmäßig so mit oder also das muss man ja auch erstmal jemanden finden, der das anbietet. Das ist so mein Gefühl. Oder ist das einfacher geworden und macht das jeder so mit?
Ja, ich bin sehr happy, dass meine Bank mir das damals empfohlen hat, wobei ich genau weiß, dass der wahrscheinlich eine Flasche Sekt aufgemacht hat, als ich rausgegangen bin, weil so ein Aktienfonds mit Ausgabeaufschlag ist natürlich auch ein geiles Produkt, was er da verkauft hat über die nächsten 10 Jahre als Sparplan. Aber ich bin da echt dankbar für. Inzwischen ist es so, generell bietet das ja jede Bank an. Aber manche Berater muss man da ein bisschen auf die Spur bringen. Ich kenne keine Bank, die sich komplett dagegen wehrt, diese Strategie zu machen, weil am Ende des Tages machen sie ja ein doppeltes Geschäft. Sie haben zum einen das Zinsgeschäft über den Kredit und zum anderen haben sie ja irgendwelche Erträge aus dem Aktien-ETF-Geschäft. Und dagegen wehrt sich keine Bank. Jetzt ist es aber so, dass der Banker, der vor dir sitzt, auf was anderes getrimmt ist. Der kommt nämlich mit Hashtag Bausparvertrag, oder läuft mir schon kalt den Rücken runter. Ja, für Investoren, lass uns da nicht näher drauf eingehen, aber für Investoren eignet sich das bitte nicht. Ja, wenn du wachsen willst, Bausparverträge eignen sich da nicht. Für einige wenige andere Investitionen vielleicht, aber für Investoren, die wachsen wollen, nicht. Und jetzt kann man dann, wenn der mit so etwas um die Ecke kommt, früher war auch mal Lebensversicherung, das ist ja nicht mehr so ganz in Mode. Und wenn er damit um die Ecke kommt, sind wir eigentlich im richtigen Konstrukt. Dann haben wir nämlich ein Tilgungsersatzprodukt. Geiles Wort für Hangman eigentlich, ne? Tilgungsersatzprodukt. Und der will, dass du nicht das Darlehen zurückzahlst, sondern einen Bausparvertrag ansparst, der dann später das Ganze ablöst mit einem Bauspardarlehen. Und du sagst ihm, genau das will ich auch, aber nicht mit einem Bausparprodukt. Ich möchte das mit einem Fonds machen. Das ist auch ein Tilgungsersatzprodukt, aber ein anderes. Und wenn jetzt der Banker sagt, sowas machen wir nicht, dann lasst einfach mal sowas fallen wie, ich kenne aber Kunden des Hauses, die das bei Ihnen machen, machen Sie sich bitte nochmal schlau. Und wenn der Banker jetzt nicht völlig resistent ist oder ihr irgendwie unhöflich wart, wird er sich schlau machen und wird zurückkommen mit der Nachricht, ja, okay, können wir machen.
Cool. Ja, also kann man mal mitnehmen. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Also, und geht dann da auch für ETFs oder sind es tatsächlich eigentlich immer, dass die Bank ihre eigenen aktiven Fonds da am liebsten anbietet?
Ja, und ETFs den Tipp gebe ich euch super gern noch mit. Also natürlich kommt die Bank immer erst mit ihren Sachen um die Ecke. Ne? Also bei der Sparkasse, DK, bei der Volksbank, Union Fonds. Man muss sagen, manche von denen sind auch nicht schlecht. Also ich will jetzt nicht per se sagen, um Gottes Willen, das ist ein Bankprodukt, macht das nicht. Es gibt welche davon, die sind gut. Es gibt in der Vergangenheitsbetrachtung aber viele, die besser waren. Für die Zukunft weiß man es ja nie so genau. Und bei der Volksbank, bei der Sparkasse weiß ich es nicht, wie es ist, aber bei der Volksbank, ich arbeite nur mit Volksbanken zusammen, was jetzt auch keine Aversion gegen die Sparkasse hat. Ich habe mal da gelernt, ja, aber grundsätzlich arbeite ich eben im Moment nur mit Volksbanken. Und dort ist es so, dass bei der Union Investment, wenn ihr dort ein Depot eröffnet, könnt ihr quasi beliebige Fonds reinsparen, auch nicht Union Fonds. Und wenn die noch nicht freigeschaltet sind, ich habe ein paar von Vanguard, wo ich gesagt habe, die möchte ich aber gerne ansparen, weil die halt eine sehr, sehr gute Performance haben. Und da mussten sie kurz, dann dauerte das 2-3 Tage und dann waren die bei Union freigeschaltet und nicht nur für mich, sondern dann quasi deutschlandweit angelegt im System. Das kostet pro Kauf 1,50 Euro. Und das ist aber unterm Strich, ich habe das kurz hochgeäxelt, das kommt jetzt natürlich auch auf die Tilgungsrate an, die ihr da reinspart, dass also die Mehrrendite der Vergangenheit, wenn man die jetzt in die Zukunft projiziert, gegenüber einem anderen Produkt der Bank, da sind die 1,50 Euro vollkommen egal.
Sehr cool. Ja, praktischer Tipp auf jeden Fall. Danke dafür. Dann, jetzt müssen wir uns tatsächlich ein bisschen ranhängen, aber natürlich ganz wichtige Frage, was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen? Was hast du daraus gelernt?
Ich gebe dir zwei. Der eine ist natürlich klassisch, dass ich nicht viel mehr Immobilien schon vor 20 Jahren gekauft habe.
Hört man öfters.
Ja, das ist natürlich, also deshalb ist es auch jetzt nicht so exzeptionell da an der Stelle. Aber der größte Fehler war tatsächlich, mich nicht früh genug um die steuerliche Komponente selber zu kümmern. Ich hatte einen Steuerberater, das ist auch, das machen ja auch nicht alle, ja, von vornherein einen Steuerberater zu haben, weil ich ja auch selbstständig war mit meiner Unternehmensberatung und habe gedacht, dann läuft das ja alles. Und einer der Herausforderungen, die dann in der Steuerprüfung hochkamen, war, dass das Finanzamt gesagt hat, wir erkennen hier verschiedene Gebäudewerte nicht an, also von der Aufteilung her. Damals habe ich die noch nicht in den Kaufvertrag reingeschrieben. Also wenn du jetzt was für 500.000 Euro kaufst, steht da heute drin, Gebäudewert 400, Bodenwert 100. Natürlich berechnet mit Berechnungshilfe des Finanzamtes, bisschen zu meinen Gunsten gerundet, aber es steht drin. Und das stand früher nicht drin, weil es mir keiner gesagt hat. Und wir haben dann einfach so nach unserem Gutdünken aufgeteilt und das Finanzamt kam und sagt, bei diesen paar Dutzend Objekten sehen wir das anders. Es war aber immer nur so, dass die gesagt haben, hier 5.000 weniger, da 8.000 weniger. Also es war nicht so, dass die jetzt gesagt haben, wir sehen hier nur die Hälfte oder so. Es waren immer nur Verschiebungen um ein paar tausend Euro. Und habe dann meinen Steuerberater gefragt, was bedeutet das? Der hat das hochgerechnet und sagt, da, wir kommen hier irgendwie auf 15.000 Euro Steuernachzahlung. Das war schon ein Happen, aber ich dachte so, okay, also wenn das jetzt alles ist, abschließend, ja, und die nicht noch andere Sachen aufmachen und vielleicht hätte es noch welche gegeben, die ich eher befürchtet habe da an der Stelle, dann soll es so sein, ja, dann machen wir das. Ja, und dann kam wenig später das Ticket über einen sehr hohen sechsstelligen Betrag an Steuernachzahlung. Und da war keine Eins davor. Und da bin ich erstmal halb vom Stuhl gefallen, dann dachte ich, ist ein Fehler, dann schicke ich es meinem Steuerberater. Ich so, hier, das ist ja völlig falsch. Bis dann die Rückmeldung kam, nee, das ist richtig, Markus. Ich so, wie kann das sein? Wir haben drüber gesprochen, du sagst 15.000, ja, aber was wir nicht bedacht haben, ist, dass wir dadurch bei jedem Objekt die 15%-Grenze gerissen haben. Ja, kurz, um alle ins Boot zu holen, du kannst die ersten 3 Jahre 15% des Gebäudewertes in dein Haus investieren und sofort abschreiben. investierst du mehr, schreibst du es über 50 Jahre ab und nicht sofort, was natürlich einen Wahnsinnsunterschied macht und das bei ein paar Dutzend Objekten. Und das hatte diesen Effekt. Und das war für mich, da können wir einen eigenen Podcast zu machen, wie ich das gelöst habe, bin auch nicht ganz sicher, eigentlich können wir das nicht aufnehmen. Also ich habe es gelöst, super kreativ und unter anderem, ich habe mir damals einen Sportwagen geleistet, jetzt aber nicht Ferrari oder so etwas, ich hatte halt eine unglaubliche Liebe zu meiner gelben Corvette, die ich damals besessen habe. Ich habe dieses Auto wirklich heiß und innig geliebt und unter anderem musste ich das verkaufen und auch ein paar andere Dinge liquidieren, um diese Steuerschuld irgendwie tragen zu können. So, und das war jetzt lange Geschichte, ne? Aber ich glaube, jetzt ist jeder emotional auch hier auf meiner Seite, wie weh das getan hat. Das war der Start dazu, zu sagen, steuerlich muss ich besser sein als mein Steuerberater. Ich muss nicht wissen, wie man es bucht. Ich muss nicht wissen, wie man eine Bilanz im Detail aufstellt und welches Konto wie heißt. Aber die Steuerstrategie mit allem drum und dran, die muss ich vorgeben und ich muss diese ganzen Tricks und Kniffe kennen. Und damit habe ich mich jahrelang beschäftigt und das hätte ich schon viel eher machen sollen. Ich hätte einen noch viel größeren Bestand haben können. Ich hätte diese emotionale große Hürde, diesen Einschnitt völlig vermeiden können. Ich hätte aus heutiger Sicht ganz andere Dinge mit dem damaligen Bestand schon machen können. Alleine so Themen wie Restnutzungsdauergutachten und so, das wusste ich alles damals nicht. Das hat mir auch keiner gesagt. Und es gab nicht YouTube, tolle Immobilienvideos, nicht so einen coolen Podcast mit dir hier. Gab's alles nicht. Und seitdem ich das weiß, sind meine Investments so unfassbar viel besser von der Liquiditätsseite nach Steuern geworden, dass ich teilweise Objekte habe, die zwar mit 10-15% Rendite in der Liquidität laufen, nach Steuern aber steuerlich negativ sind in der Bilanz und somit quasi noch andere Objekte, die steuerlich positiv laufen, in meiner Welt positiv beeinflussen, fürs Finanzamt negativ und der Bank muss man es erklären. Also das ist wirklich, du kannst deine Einnahmen beliebig erhöhen, wenn du keine Ahnung von Steuern hast oder zu wenig Ahnung und dich auf andere diesbezüglich verlässt, dann kannst du kein cooles Unternehmen aufbauen, dann wirst du am Ende des Themas immer, das wollte ich ein böses Wort sagen, ausgezogen, dann beteiligt sich das Finanzamt sehr, sehr gerne an deinem unternehmerischen Erfolg und hemmt dich damit ein wenig.
Sehr gut. Drehen wir es noch schnell ins Positive. Was war dein größter Erfolg?
Der größte Erfolg war der, dass ich mich bei Immobilien irgendwann davon getrennt habe, etwas kaufen zu müssen. Ich habe ein System entwickelt in der Akquise, beschreibe ich auch in meinem Buch, was es mir ermöglicht, wirklich immer die Auswahl aus ganz vielen Zukäufen zu haben. Es ist nicht dies eine, auf das ich mich stürze, wo ich jetzt schon so viel Zeit investiert habe und was ich jetzt unbedingt kaufen möchte, auch wenn der Kaufpreis nicht der ist. Ich kaufe nur die Sachen, die sich unfassbar gut rechnen und sonst kaufe ich das eben nicht, sondern das Nächste, was ankommt. Das ist das Allerpositivste. Ja, manchmal hört sich das so an. Meine Teilnehmer sagen manchmal, bei dir klingelt doch morgens der Postbote und der hat ein Silbertablett mit 3 Umschlägen. Ja, welchen coolen Deal willst du heute haben? So funktioniert's nicht und dann doch wieder, aber der kommt nicht von alleine, ja, sondern das ist eben ein bestimmtes System, was ich über Jahre entwickelt habe und was jetzt jede Woche diese unfassbar guten Deals bringt. Und das ist das Positivste, was überhaupt hier passiert ist.
Sehr cool. Vielen lieben Dank. Vielleicht können wir das Ganze irgendwann nochmal ausweiten. Jetzt haben wir aber tatsächlich die Stunde geschafft. Hat mir großen Spaß gemacht und weil wir natürlich am Anfang drüber gesprochen haben, die letzten Worte gehen vom Podcast an dich und du darfst natürlich gerne noch einen Ratschlag fürs Leben für alle Hörer mit auf den Weg geben. Genau. Vielen Dank dir.
Okay, dann habe ich noch zwei dafür. Der eine ist, Erfolg ist kein Glück. Ja, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und deshalb ist es eben machbar. Glück ist machbar. Und deshalb ist Erfolg auch kein Glück. Und als Abschlusswort auch das, was ich in meinem Podcast zu Organisation und Zeitmanagement, ist halt ein ganz anderes Thema, was aber auch wichtig ist, immer zum Schluss sage, bei allem, was euch durch den Kopf geht, denkt immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.
Sehr schön. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.